die haben einen riesigen Effizienzdruck in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen. Die haben eine unheimliche administrative Last, die sie zu bewältigen haben, wo Technologie auch eine Rolle spielen kann. Aber da ist irgendwie, da merken wir so eine gewisse Gap zwischen dem, was so Trend und Hype ist und dem, was eigentlich das Gesundheitssystem wirklich nachfragt und braucht. Ein klassisches Beispiel, es ist in der Schweiz so und es ist in Deutschland, glaube ich, nicht anders, ist, dass wir ja dass alle Akteure im Gesundheitssystem gewisse ökonomische Anreize haben. Und ganz, ganz viele Lösungen, digitale Lösungen, zielen auf eine Steigerung der Versorgungsqualität. Also beispielsweise Remote-Monitoring-Lösungen für chronische Krankheiten. Das sind Lösungen, die es Patienten und Ärzten ermöglichen, im Alltag des Patienten über Sensoren eben den Krankheitszustand zu messen.
Hallo ihr lieben digitalen Menschen da draußen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wenn nicht, dann kommt heute vielleicht eine kleine Lösung für euch, denn heute bei den Digital Product Talks zu Gast ist Jan Niklas. Jan Niklas ist Director vom CSS Health Lab. Die CSS ist eine der größten Schweizer Versicherungen. Und im Health Lab kümmert sich der Jan Niklas mit seinen Kolleginnen und Kollegen darum, spannende neue Innovationen im Bereich Gesundheit, Digital Health auf den Markt zu bringen und so das Leben von uns allen ein bisschen schöner, besser und vor allem gesünder zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
Hallo Jan Niklas, schön, dass du heute dabei bist bei den Digital Product Talks.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Jan Niklas, du sitzt in der Schweiz, du bist Director des CSS Health Lab. Was bedeutet das? Ich weiß, das ist Teil der CSS-Versicherung, einem der größten Versicherer der Schweiz. Und ein Lab hat ja immer ganz viel auch mit Innovationen und Zukunft zu tun. Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und was so dein Daily Doing im Health Lab ist.
Das CSS Health Lab ist eine Initiative der CSS gemeinsam mit der ETH Zürich und der Universität St. Gallen, die schon 2016 gegründet wurde. Und es ist eigentlich eine Forschungszusammenarbeit. Das heißt, die CSS finanziert dort Forschung rund um das Thema Digital Health, um neue digitale Innovationen für das Gesundheitswesen. Themen, die im aktuellen Gesundheitssystem noch nicht so etabliert sind. Also es ist wirklich Technologieentwicklung, aber mit dem Ziel, diese Innovationen dann in einem zweiten Schritt auch Richtung Gesundheitsmarkt und Etablierung ins Gesundheitssystem zu treiben. So, das kurz und knapp zum CSS Health Lab. Es sind insgesamt 5 Doktoranden, die dort arbeiten und forschen in 2 verschiedenen Schwerpunkten. Und es gibt eine wissenschaftliche Leitung vom CSS Health Lab. Das ist die Mia, die dort an der Uni St. Gallen aktuell das Lab wissenschaftlich leitet, und ich nehme quasi die Perspektive der CSS ein und mache im Wesentlichen Leitung und so eine strategische Steuerung und Ausrichtung vom Lab.
Okay, sehr, sehr spannend. Und da ist natürlich die erste Frage, erzähl doch mal, an was ihr da so arbeitet. Gibt es bereits Produkte oder Services, die aus dem Lab rausgekommen sind, die es schon in den Markt geschafft haben? Oder kannst du über Themen reden, über spannende Projekte und vielleicht auch ein paar Schlüsselerfahrungen in deiner Zeit am Lab, die tatsächlich auch in Richtung Digitalisierung vielleicht tatsächlich einen großen Umbruch mit sich gebracht haben oder eine große Innovation darstellen? Vielleicht auch nur eine kleine Innovation, aber die dann trotzdem Menschen beim Thema Digital Health entsprechend hilft.
Also ich kann ganz viel erzählen. Ich fange vielleicht mal an damit, was wir sozusagen für Erfolge feiern konnten im Health Lab. Es gibt durchaus Innovationen, die wir aus dem Lab in den Markt gebracht haben. Das beste Beispiel ist eine Technologie, die es Menschen mit Atemwegserkrankungen ermöglicht, ihren Zustand zu überwachen, dadurch, dass eine künstliche Intelligenz nächtliche Atemwegssymptome, überwiegend den nächtlichen Husten der Patienten einschätzt, analysiert und ihnen dann eine Rückmeldung über den Krankheitsverlauf gibt. Das ist eine Technologie, die wir im Health Lab entwickelt haben und die wir dann im Rahmen von einem Spin-off ausgegründet und weitergeführt haben, die Resmonics AG. Und die ist aktuell im Schweizer Markt aktiv, hat daraus zwei verschiedene Produkte entwickelt und verkauft diese an Patienten, an Kunden und an Gesundheitsdienstleister. Wir haben viele andere Technologien, an vielen anderen Technologien geforscht, dass nicht alle das in den Gesundheitsmarkt dann am Ende schaffen. Das liegt in der Natur der Sache, so ist das im Innovationsbereich. Und aktuell, hatte ich vorhin erwähnt, haben wir zwei Schwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist der technologische Schwerpunkt. Da geht es um digitale Biomarker für metabolische Krankheiten. Metabolische Krankheiten ist all das, was so rund um Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in dieses Cluster fällt. Und da versuchen wir auch wieder viel mit künstlicher Intelligenz vorherzusagen, wie sich solche Krankheiten entwickeln, versuchen die früher zu erkennen und die besser zu managen. Und der zweite Schwerpunkt ist ein wirtschaftlicher Schwerpunkt, den haben wir im letzten Jahr neu dazugenommen. Da geht es dann um die Geschäftsmodelle. Das heißt, da geht es darum, wie können wir den Markteintritt von solchen Technologien beschleunigen, wie müssen wir die Technologien auch entwickeln, dass sie für das Gesundheitssystem einen Mehrwert stiften und wie kann letztendlich auch ein Geschäftsmodell im Gesundheitsmarkt für solche Technologien funktionieren. Weil wir gemerkt haben, wenn wir uns nur mit der Technologie beschäftigen, dann ist das immer ein Schritt, der dann als nächstes kommt und den man eigentlich von Anfang an aber am besten mitdenkt und die Technologie so entwickelt, dass sie auch den Eingang finden kann ins Gesundheitssystem. Und deswegen haben wir das jetzt mit aufgebaut, da sind wir ganz am Anfang und möchten diese technologische Entwicklung durch den Fokus Geschäftsmodelle begleiten.
Das macht aus meiner Sicht total Sinn, weil wir wissen, du kannst das tollste Produkt, die beste Technologie haben, wenn da draußen nachher keiner davon erfährt, bringt es leider auch nichts.
Ja, genau.
Im Prinzip musst du es ja wie ein eigenes Startup dann auch betrachten, ne? Das eben auch natürlich dann vermarktet werden muss, Go-to-Market-Strategie. Eine Frage, die sich mir direkt stellt, also wie seid ihr denn digital aufgestellt jetzt in dem Health Lab und wann fällt die Entscheidung? Also ich stelle mir vor, es wird ein Business Case gemacht, es wird vielleicht eine neue Technologie, ein innovatives, ein neues Produkt, ein Service, denkt ihr euch aus, dann wird das wahrscheinlich als MVP gebaut, verprobt, dann wird es bewertet, ihr sagt, okay, das können wir in den Markt schicken, das ist zum Beispiel die Resmonics, hattest du, glaube ich, gesagt, heißt es. Wann wird es dann ausgegründet? Und dann muss ja ein eigenes Unternehmen auch aufgebaut werden. Wo sourced ihr dann die Talente, um dieses Unternehmen aufzubauen? Oder ist es ein Inhouse-Team, was dann rausgeht in dieses Unternehmen? Das ist, glaube ich, sehr spannend zu erfahren, wie da die Mechaniken sind von Idee und Business Case hin zu, okay, hier ist die Resmonics AG und die ist im Markt und die ist erfolgreich.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage und das ist auch nicht immer ganz einfach. Wir unterscheiden grundsätzlich, genau wie du gesagt hast, zwischen dem, was machen wir, was ist der Wert, den wir leisten wollen. Das heißt, was ist die Technologie, was ist auch ein potenzielles Geschäftsmodell. Und das ist ja was wir im Lab eigentlich so in 3-4 Jahren, so lang geht immer ein Zyklus von unseren Doktoranden, wo wir das entwickeln, wo wir quasi auch das IP entwickeln. Und wenn wir dann die Ergebnisse haben, wir testen ja dann diese Ideen in Studien, teilweise in klinischen Studien. Und wenn dann die Ergebnisse vorliegen, dann ist eigentlich der Punkt, wo wir uns dann fragen, okay, A, ist das was wir weiterverfolgen wollen? Ist das was, was schon reif ist für den Markt oder braucht es da noch mehr Forschung? Das ist die erste Entscheidung, die wir treffen. Und die zweite Entscheidung ist denn, wie machen wir das? Wie ist da, was ist der beste Weg? Ist das ein Spin-off? Ist das was, was wir als CSS vielleicht selber machen können? Ist das was, wo es Interessenten im Markt gibt, die an der Technologie Interesse haben, die eigentlich schon alle Voraussetzungen mitbringen, um das in den Markt zu bringen? Und das sind dann Abwägungen, die wir treffen. Und bei Resmonix war es so, dass wir gesagt haben, wir als CSS, wir können so eine Technologie nicht in den Markt bringen, weil wir sind Krankenversicherer und wir sind kein Technologieunternehmen und haben auch nicht die notwendige Infrastruktur, um das neben unseren Versicherungsprodukten irgendwie im Markt zu positionieren. Und die Doktoranden, die das entwickelt haben, die hatten aber großes Interesse, das weiter zu verfolgen. Und die haben dann auch die Initiative gezeigt. Und das ist dann auch für uns wichtig, oder dass wir diesen Pull sehen. Die wollten das als Spin-off ausgründen und weiterverfolgen. Und das haben wir dann als CSS auch als den richtigen Weg empfunden und haben das auch unterstützt und haben dann für dieses Spin-off auch eine Anschubsfinanzierung geleistet. Also es ist letztendlich immer eine case-basierte Entscheidung und es kann natürlich auch anders ausfallen. Und wir schauen eben dann die Datenlage an, das Szenario an und den Case an und entscheiden dann gemeinsam, wie wir das weiterverfolgen wollen.
Verstehe. Und jetzt habe ich es ja so verstanden, Resmonix, das ist auch eine App, die dann quasi im Schlaf die Geräusche überwacht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Uns interessiert und unsere Zuhörenden natürlich, das ist ja jetzt ein digitales Produkt und es ist ja spannend, es ist ja im Prinzip auch aus so einem Inkubator, Accelerator oder aus dem Inkubator reingekommen, wird dann ausgegründet. Arbeitet ihr dann im Health Lab auch schon mit Prototypen, mit User-Testing oder sagt ihr, das ist jetzt mal auf Papier, glauben wir, das funktioniert und gründen das jetzt aus und bauen das quasi dann in der Ausgründung, fangen wir erst an, das Produkt zu bauen? Also wo ist da die Übergabe, ja, vom Lab in das Startup rein?
Ja, auch das ist ein spannendes Thema. Wir sind bestrebt im Lab, dass wir schon Prototypen entwickeln. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir nicht nur, ich sag mal, PowerPoint-Slides basteln, sondern dass wir so nah wie möglich an der Praxis arbeiten und Prototypen im Feld entsprechend auch testen. Der Fokus liegt naturgemäß immer sehr auf der Technologie. Also die Hauptfrage, die uns interessiert, ist, wie gut funktioniert die Technologie und was ist das Potenzial von dieser Technologie? Das heißt auch, dass die Prototypen jetzt, was das Design, was die User Experience angeht, das ist nicht auf dem Produktlevel. Aber es ist eben ein Technologieprototyp, der dann auch dem Startup oder einem potenziellen Spin-off zur Verfügung steht und die dann natürlich aber Arbeit reinstecken müssen, um aus diesen Prototypen eigentlich ein marktfähiges Produkt zu machen, weil das ist es in der Forschung auf keinen Fall. Also da ist einiges an Arbeit notwendig, weil das können wir im Lab nicht leisten. Also da kommen keine fertigen Produkte dann am Ende bei raus, sondern es bleibt bei diesen Forschungsprototypen.
Und macht ihr dann im Lab auch schon Nutzertests, also dass ihr vielleicht mal mit einem Paper-Prototype, wie auch immer, oder mit einem Prototyp, mit ein paar Probanden, habt ihr da einen Pool? Oder ist das auch, was ihr sagt, da verlasst ihr euch noch auf euer Expertenwissen und die Verprobung, ob das mit den Nutzerinnen und Nutzern später auch funktionieren wird, passiert dann erst im Startup?
Also teilweise auch im Lab. Wir trennen das in der Forschung immer in Laborstudie und in Feldstudie. Also wir machen eigentlich eine Laborstudie, das heißt, das ist dann eben das Konzept und die Idee und vielleicht eine erste Version von der Technologie. Und die wird auch, da laden wir dann potenzielle Nutzer ein und holen von denen das Feedback ein. Auch da geht es wieder viel um die Technologie, aber es geht auch darum, was denken die Nutzer darüber, wie kommt das bei denen an, haben die vielleicht Ideen, Verbesserungsvorschläge, was sind deren Bedürfnisse, das spielt für uns schon auch eine Rolle. Das wird aber auch das Startup nicht darum rumkommen, auch diese Fragen nochmal zu beantworten, weil, wie gesagt, das Produkt sieht dann am Ende schon nochmal anders aus als den Prototypen, mit denen wir uns im Lab beschäftigen.
Und du sagtest, ihr seid im Schnitt so 5 Doktoranden, die dann quasi in so Kohorten da durchgehen und idealerweise dann direkt in das Startup rübergeschoben werden und dann erfolgreich ein Produkt am Markt lancieren. Das klingt sehr, sehr smart. Ist wahrscheinlich die Wunschvorstellung funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer.
Nein, funktioniert nicht immer, genau.
Aber es hat schon funktioniert, das ist ja schon mal gut.
Ja.
Habt ihr denn die ganzen Kapazitäten, die es dann auch braucht, um das Produkt zu verproben, einen Prototyp zu bauen? Habt ihr das alles dann auch in-house? Das machen ja wahrscheinlich nicht die Doktoranden, die müssen ja an der Theorie arbeiten, nehme ich an, und an der Technologie. Habt ihr dann in-house Leute dafür oder holt ihr euch da von außen Verstärkung?
Beides ist schon vorgekommen. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit viel in-house gemacht. Wir hatten tatsächlich auch, das Health Lab hat angefangen und hat eine Plattform gebaut für Studienzwecke, über die dann relativ einfach Apps entwickelt werden konnten. Also die Apps, die für Studienzwecke ausreichen, die auch ein gewisse Ansprüche erfüllen an die User Experience und an das Design. Und die haben wir in-house entwickelt und die eigentlich genutzt. Und wir hatten in-house auch Softwareentwickler, die das für nicht nur für unser Lab, sondern auch für andere Labs in der Schweiz gemacht haben. Und mittlerweile sind wir aber vermehrt daran, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das entsprechend machen. Jetzt gerade für die kommenden Projekte werden wir vermehrt das mit Partnern machen und nicht mehr so viel in-house.
Kannst du da was dazu sagen, was da der Hintergrund, die Rationale dahinter ist? Weil das ist ein Gespräch, das ich oft führe. Manche Unternehmen wollen unbedingt in-house die Kapazitäten und auch das Know-how aufbauen und behalten. Und andere sagen, dass wir müssen schnell sein, wir müssen schnell reagieren, wir können nicht alles halbe Jahr intern alle umschulen auf die neuen Technologien und die Veränderungen in der digitalen Welt und sagen, wir machen alles mit Outsourcing. Was war für euch da der Grund? Weil ihr habt es ja erst in-house gemacht, jetzt gebt ihr es raus. Da waren ja Überlegungen dahinter, strategische Überlegungen, warum ihr das so gemacht habt.
Das ist eigentlich vor allem dadurch entstanden, dass der Aufwand für uns in-house sehr, sehr groß geworden ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass das 3 Softwareentwickler waren, die von verschiedenen Labs Anfragen bekommen haben für Entwicklung und für Support. Und die Anfragen sind mit der Zeit so groß geworden, dass man dieses Team hätte weiter vergrößern müssen. Also das war dann die Entscheidung, vor der man stand, dieses Team entweder zu vergrößern und oder eben vermehrt extern Unterstützung zu suchen. Und wir sind diesen Weg eingeschlagen, weil wir glauben, dass wir zum einen dadurch besser und schneller sind, zum anderen aber auch, wenn wir mit externen Partnern arbeiten, wir eigentlich näher am Markt noch die Forschung betreiben können. Also wir können quasi mit den richtigen Partnern eventuell auch Forschung mit Produkten machen, die bereits im Markt sind, vielleicht auch Patienten, Usergruppen nutzen, die bereits im Markt existieren. Und das ist für uns aus Forschungssicht natürlich super spannend.
Jetzt hast du ja schon von Resmonix gesprochen. Das ist ja auch, wie schon gesagt, ein erfolgreiches digitales Produkt, was ihr am Markt habt. Gibt es noch ein, zwei weitere Beispiele wie dieses? Oder wie siehst du denn die Entwicklung gerade im Health-Tech-Gesundheitsmarkt in Bezug auch auf digitale Assistenten, Dienstleistungen im Digitalen? Im Vorgespräch haben wir viel über das Thema AI auch gesprochen. Wo siehst du denn da die Entwicklung? Welche Trends siehst du und wie müssen wir uns unseren Umgang mit unserer digitalen Gesundheit in Zukunft vorstellen?
Also ich finde, es ist ein super spannendes Feld, gerade so technologische Innovation im Gesundheitsmarkt. Ich glaube, da passiert unheimlich viel und da ist unglaublich viel Potenzial. Und das Spannende ist, es gibt immer so Trendthemen, also gerade auch AI hast du angesprochen, auch teilweise Virtual Reality. Und dann, wenn man aber mit den Personen spricht, die wirklich im Gesundheitsmarkt tätig sind, dann sind die technischen Herausforderungen ganz andere. Dann geht es um Schnittstellen, da geht es um einen sicheren und sauberen Datenaustausch, um eine Integration von verschiedenen Informationen. Die Fragmentierung des Gesundheitsmarkts spielt eine ganz große Rolle. Also die beschäftigen sich nicht mit den neuesten AI-Modellen, sondern die haben einen riesigen Effizienzdruck in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen. Die haben eine unheimliche administrative Last, die sie zu bewältigen haben, wo Technologie auch eine Rolle spielen kann. Aber da ist irgendwie, da merken wir so eine gewisse Gap zwischen dem, was so Trend und Hype ist und dem, was eigentlich das Gesundheitssystem wirklich nachfragt und braucht. Und das Spannende ist natürlich, dass das technologisch eigentlich gar nicht so eine große Herausforderung ist. Also diese Sachen zu lösen, die Technologien sind eigentlich alle entwickelt. Also wenn ich jetzt vor allem an so Automatisierung und Schnittstellen denke, das ist eigentlich technologisch gelöst. Aber die große Herausforderung ist eben das Geschäftsmodell dahinter. Und das ist auch ja mit einem Grund, warum wir das Thema mit aufgenommen haben ins Health Lab, weil wir besser verstehen wollen, wie baut man denn solche Geschäftsmodelle? Und wie kriegt man denn solche Technologien dann letztendlich in den Markt? Und wie kann man vielleicht auch die Interessenskonflikte, die sowas verhindern im Gesundheitssystem, wie kann man die überwinden oder besser ausgestalten?
Ich dachte schon, du kommst jetzt mit dem ersten sinnvollen Metaverse-Fall fürs Gesundheitswesen.
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Ich verstehe, aber dass wir da noch nicht so weit sind. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wo tatsächlich das Geschäftsmodell der Digitalisierung im Weg steht?
Ja, also es hat natürlich, also ein klassisches Beispiel, das ist in der Schweiz so und ist in Deutschland, glaube ich, nicht anders, ist, dass wir ja dass alle Akteure im Gesundheitssystem gewisse ökonomische Anreize haben. Und ganz, ganz viele Lösungen, digitale Lösungen, zielen auf eine Steigerung der Versorgungsqualität. Also beispielsweise Remote-Monitoring-Lösungen für chronische Krankheiten. Das sind Lösungen, die es Patienten und Ärzten ermöglichen, im Alltag des Patienten über Sensoren eben den Krankheitszustand zu messen und nachzuverfolgen und dann darauf basierend auch Behandlungsentscheidungen zu treffen. Und das bedeutet zum einen, dass es einen Mehraufwand gibt für Ärzte, um dieses Monitoring zu leisten, wo sich immer die Frage stellt, wie kann das denn abgerechnet werden im aktuellen Tarifsystem? Und das andere ist, dass natürlich eine Qualität idealerweise, eine Qualitätssteigerung idealerweise auch zu weniger Interaktion mit dem Gesundheitswesen führt. Und weniger Interaktion mit dem Gesundheitswesen heißt auch immer weniger Umsatz. Und das heißt, man hat einfach teilweise Szenarien, wo es ökonomische Anreize gibt, die der Digitalisierung dann entsprechend im Weg stehen. Und das gilt es natürlich zu überwinden. Das Ziel ist ja nicht, dass zu sagen, dass Leistungserbringer oder Ärzte weniger Umsatz machen sollten, sondern das Gegenteil sollte ja der Fall sein, wenn es Lösungen gibt, die die Qualität steigern, dann muss das entsprechend auch ein Anreiz dafür geschaffen werden. Ne? Das heißt, solche Lösungen müssen verstärkt werden und Lösungen, die zu keinem, die keinen positiven Effekt haben, die müssen eben zu weniger Umsatz und die müssen weniger attraktiv werden für das Gesundheitssystem.
Aber ich nehme an, als Director des CSS HealthLab bist du da auch zuversichtlich, dass die Arbeit in dem Bereich, in dem ihr euch befindet, da einen positiven Beitrag leisten wird in Zukunft auch über die Digitalisierung.
Ja, also wir sind natürlich bemüht, vor allem, sage ich mal, den Mehrwert von diesen Technologien nachzuweisen in sauberen klinischen Studien. Und wir wollen durch unsere Arbeit mehr Leute davon überzeugen, dass Technologie da einen wichtigen Mehrwert leisten kann und dadurch natürlich auch langfristig dazu beitragen, dass entsprechend die Strukturen geschaffen werden, die Anreize so gesetzt werden können, dass diese Technologien auch ihren Weg ins Gesundheitswesen finden. Und ich glaube, jedem ist klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind da auf jeden Fall zuversichtlich und freuen uns, dass wir da unseren Beitrag leisten können.
Jetzt hat ja die Digitalisierung meiner Meinung nach auch immer sehr, sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun. Ja, du musst die richtigen Menschen anziehen mit dem richtigen Mindset, ihnen das richtige Umfeld bieten und entsprechend normalerweise eine Kultur, wo die Mitarbeitenden viel Impact auch haben können, flache Hierarchien. Jetzt habe ich gesehen, dass die CSS-Versicherung ist als Verein organisiert. Das finde ich natürlich mega spannend mit meinem Lieblingsthema Organisationsdesign. Ist dann das HealthLab auch, also hängt das an dem Verein dran? Also der Verein dann natürlich als Non-Profit, finde ich auch sehr spannend. Eben nicht mit Profitabilität als primärem Erfolgsfaktor, sondern gesellschaftlicher Einfluss, Impact, positiver. Wie wirkt sich das denn, vielleicht wenn du auch über die Kernorganisation sprechen kannst, wie wirkt sich das denn auf eine Unternehmenskultur aus, auf das Organisationsdesign und wie spielt es dann zusammen mit dem HealthLab und dann vielleicht auch mit den Spin-offs, mit den Startups, die da rauskommen? Ja, zieht sich das kulturell wie ein roter Faden durch oder haben die unterschiedlichen, das Lab, die Startups und die Kernorganisation dann doch unterschiedliche Charakteristika, was ihre Kultur und Organisationsform angeht?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also du hast völlig recht, die CSS ist als Verein organisiert und ich würde auch sagen, dass das eine gewisse Rolle spielt, zumindest. Das heißt, es gibt einen Vereinszweck, der gesellschaftlich auch nach gesellschaftlichem Nutzen auch ausgerichtet ist. Und es hat sicherlich einen Impact, dass man in einem Verein und mit diesem Zweck auch eher gewillt ist, solche Initiativen wie beispielsweise das HealthLab oder auch Investitionen in Startups, die wir auch tätigen, zu tun. Weil man muss natürlich auch sagen, da ist jetzt nicht der, also hinter dem HealthLab steht jetzt nicht der unmittelbare Business Case für die CSS. Also natürlich erhoffen wir bei der CSS, dass daraus Innovationen entstehen, dass die auch den Weg in den Markt finden und dass die die CSS auch am Erfolg von diesen Innovationen dann partizipieren kann. Aber das kann natürlich niemand garantieren, dass das auch so kommt. Weil es ist ja gerade wenn man so frühphasig und in der Forschung unterwegs sind, ist natürlich da einfach viel Risiko auch mit dabei. Und der klare Business Case ist schwierig aufzustellen. Aber die Haltung der CSS ist, dass es nichtsdestotrotz eine sinnvolle Investition ist in dieses Lab und dass es sinnvoll ist, Innovationen im Gesundheitssystem zu fördern, auch wenn nicht zumindest im Einzelfall der unmittelbare Case für die CSS dahinter steht. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der auch dieser Vereinskonstellation zuzurechnen ist, weil wir als CSS eben nicht die Aktionäre, sag ich mal, im Nacken sitzen haben, die ständig auf unsere Zahlen und auf unseren Aktienkurs schauen. Das ist aber sehr CSS-spezifisch. Oder ich glaube, die Kultur, die sich dann in den Spin-offs findet, das ist dann eine typische Startup-Kultur, die dort entsteht und die da, glaube ich, auch entstehen muss. Und das sind Unternehmen, die natürlich als Startup ums Überleben kämpfen und natürlich auf wirtschaftlichen Erfolg auch ausgerichtet sind.
Ist das dann ein Kulturwandel oder sind das dann schon nochmal andere Mitarbeitende, die dann auch für das Startup sozusagen rekrutiert werden? Also kommen die Doktoranden im Health Lab, kommen die aus der CSS oder kommen die direkt ins Health Lab und dann ins Startup? Ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit im Health Lab und dann in die Startup-Welt, wo dann die 80-Stunden-Woche ansteht, ja, und höchster Druck, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine kulturelle starke Umstellung dann ist.
Ja, also das Health Lab ist auch grundsätzlich recht getrennt von unserer Kernorganisation. Also die sitzen eben auch an der Universität, die sitzen nicht bei uns im Headquarter. Und das sind in der Regel Doktoranden, die auch direkt von der Universität rekrutiert werden. Also es sind Absolventen, die dann eben sich entscheiden, ihr Doktorat oder ihr PhD anzufangen. Das sind seltener CSS-Mitarbeitende, die dann in dem Lab einen PhD machen. Das ist eigentlich noch nicht vorgekommen bis jetzt. Auch wenn es nicht auszuschließen wäre, ehrlich gesagt. Und dann ist es sicherlich eine Umstellung von einem PhD zum Startup. Gar nicht so sehr, ich würde sagen, von der Arbeitslast, weil auch ein PhD ist anstrengend und auch die arbeiten relativ viel. Aber wahrscheinlich am ehesten von der Arbeitsweise. Also ein Startup zu führen ist was anderes als wissenschaftlich zu arbeiten. Also und Paper zu schreiben und Paper zu veröffentlichen ist eben was anderes als ein Team aufzubauen, ein Produkt zu entwickeln und ein Produkt auch zu verkaufen. Also ich glaube, das ist tatsächlich kann eine sehr große Herausforderung sein. Und da ist natürlich wichtig, dass man die richtigen Leute hat, die auch beides mitbringen, also die sowohl eben ihren PhD erfolgreich abgeschlossen haben, die aber auch geeignet sind für so ein Entrepreneurship-Umfeld, wie es im Startup eben der Fall ist.
Und wie stellt ihr das sicher, dass die Doktoranden das dafür auch geeignet sind? Oder stellt ihr denen dann nochmal auch noch jemanden zur Seite, der vielleicht eher das Unternehmerprofil hat oder da auch über Erfahrungen verfügt im Bereich Entrepreneurship, Startups?
Also grundsätzlich ist für uns das Entscheidende ist für uns die Motivation der Doktoranden, dass die, und das merkt man natürlich, wenn man auch über 4 Jahre mit den Doktoranden zusammenarbeitet, dann kennt man sich auch ein bisschen und dann ist auch in der Regel eigentlich klar, wer ist motiviert, das zu tun und wer bringt da entsprechend auch den Willen und die Durchsetzungsfähigkeit mit, die es braucht. Und dann schauen wir schon, was braucht es für Skills. Also wir rekrutieren ja kein komplettes Gründungsteam dann aus den Doktoranden. Es sind dann maximal 2 Personen. Und dann ist eben die Frage, was braucht es noch für Skills, für Personen? Und dann kann es sein, dass wir auf die Suche gehen als CSS, dass wir unterstützen. Grundsätzlich ist es aber dann Aufgabe des Startups auch, diese Personen zu finden und dann entsprechend auch die Unternehmensgründung anzugehen. Also im Falle von Resmonix war das auch so, dass die Doktoranden eben ihre Co-Founder mitgebracht haben und die CSS und uns dann überzeugt haben, dass es eben das richtige Team ist, was dieses Projekt umsetzen soll.
Verstehe. Klingt, ja, und ist ja auch das entsprechend erfolgreiche Produkt bzw. Unternehmen am Markt zeigt ja, dass es gut funktioniert bei euch. Du, genau. Also du hast ja auch gesagt, eins deiner Lieblingsthemen sind Startups im Gesundheitssystem. Was sind denn noch so spannende Entwicklungen, um mal ein bisschen noch weiter auch in die Zukunft zu schauen, wo sich das Ganze hinentwickelt? Was sind denn spannende Unternehmen, junge Unternehmen noch im Gesundheitssektor, innovative Projekte, Technologien? Was kommt denn da auf uns zu? Auf was muss ich mich denn einstellen? Was ich alles noch an Helferchen und Produkten und Services um mich herum haben werde oder irgendwelche AI-Bots, die hyperpersonalisiert mir permanent zur Seite stehen. Was kommt denn da?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir können natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen, die uns begeistern, die wir auch sehr, sehr spannend finden. Und ich glaube, ein großes Thema ist das Thema Prävention insgesamt im Gesundheitssystem. Und ich finde das immer spannend, wenn es so Themen gibt, wo so eine Marktentwicklung dann auch auf eine Technologieentwicklung trifft. Und das ist bei Prävention ist das zum Beispiel der Fall. Also wir sehen eine immer größer werdende Krankheitslast von chronischen Erkrankungen, die man eben eigentlich begleiten und behandeln kann, aber die man nicht heilen kann. Und wo eigentlich Prävention der richtige Weg ist. Und gleichzeitig haben wir eine technologische Entwicklung in Richtung Früherkennung, Biomarker, digitale Biomarker, auch Selbsttests. Da spielt auch AI eine große Rolle. Wearables und die Datenmengen, die im präventiven Bereich gesammelt werden, wo eine Opportunität entsteht, diese chronischen Krankheiten viel, viel früher zu erkennen und dann entsprechend auch gegensteuern zu können. Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Trend. Dann hast du, und das spielt da auch mit rein, das Thema Bots und so Generative AI angesprochen. Ich glaube, das ist auch, Chatbots ist im Gesundheitssystem schon lange ein Thema. Aber jetzt haben wir irgendwie zum ersten Mal die Technologie, um das auch nutzerfreundlich und auch skalierbar umzusetzen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, tatsächlich, was da auch kommt. Ich glaube auch, dass Telemedizin ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Das ist auch so ähnlich wie im Bereich Prävention. Also wir sehen in der Schweiz zum Beispiel einen immer größer werdenden Ärztemangel und auch einen Pflegemangel. Und da ist Telemedizin eigentlich eine Technologie, die genau diese Lücke füllen kann und die eigentlich die zum ersten Mal einen Convenience-Faktor auch ins Gesundheitssystem bringt. Also es ist natürlich viel entspannter für mich, von zu Hause aus meinen Doktor konsultieren zu können, als wenn ich den anrufe und den Termin mache, dahin fahre. Dann hat der im besten Fall 10 Minuten Zeit für mich und dann fahre ich wieder nach Hause. Also da sehe ich sehr großes Potenzial. Und zu guter Letzt würde ich vielleicht noch das Thema Healthy Aging nennen, was auch für uns in der Innovation bei der CSS ein wichtiges Thema ist gerade. Das heißt, der demografische Wandel und die immer älter werdende Bevölkerung wird, glaube ich, auch dafür sorgen, dass wir da in dem Bereich neue Lösungen sehen werden, was die Pflege angeht, auch was Wohnen im Alter angeht, was die Kommunikation zwischen Familienmitgliedern angeht und der Pflege. Also ich glaube, da wird sehr viel Spannendes passieren.
Hast du ein, zwei oder drei Startups auf dem Schirm, wo du sagst, das ist eine super spannende Entwicklung? Außer natürlich Resmonix.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir arbeiten bei der CSS ja mit vielen verschiedenen Startups. Wir investieren auch in verschiedene Startups. Es gibt ein Startup im Bereich Pflege, was ich sehr, sehr spannend finde, mit denen wir aktuell im Future of Health Grant zusammenarbeiten. Das ist so ein Accelerator, den die CSS vor anderthalb Jahren lanciert hat. Und die haben ein digitales oder digital gestütztes Pflegemodell entwickelt, was Pflegekräften, die in der häuslichen Pflege aktiv sind, in der akuten Pflege, ermöglicht, digital unterstützt, ihre Pflege zu organisieren, das heißt, ihre Arbeit zu organisieren und auch ihren Pflegeaufwand zu dokumentieren. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Modell. Das Startup unterstützen wir jetzt seit etwa 6 Monaten. Und wir sehen da erste Traction im Markt. Also es scheint auch auf ein Bedürfnis zu treffen. Und es ist für die Pflegekräfte ein extrem großer Mehrwert. Also das wäre ein Modell, ein Startup, was ich super spannend finde. Es gibt ein anderes Schweizer Startup im Bereich Blutdruckmessung und ambulante Blutdruckmessung, Actia, die relativ erfolgreich sind und gerade eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, die einen Wearable entwickelt haben, was kontinuierlich den Blutdruck misst und eigentlich die klassische Manschette, mit der das beim Arzt oder in der Apotheke gemacht wird, ersetzen kann. Und das ist natürlich super spannend, weil Blutdruck und zu hoher Blutdruck ein riesen Thema ist und ein riesiges Problem für ganz, ganz viele Krankheitsbilder.
Und hast du auch was auf dem Schirm, wo tatsächlich AI nochmal einen großen Unterschied macht? Wir müssen immer über AI reden, das ist nun mal gerade so. Und es ist ja auch einfach super spannend, was da gerade passiert. Es hat ja auch ChatGPT hat ja diesen Roboter gerade vorgestellt, habe ich das Video gesehen, wie der eben dann Geschirr sortiert und einen Apfel reicht und genau und eben nicht vorher programmiert, sondern auch einfach auf denjenigen reagiert, der da mit ihm interagiert, auf den Menschen. Und vor einem Jahr hat mir schon jemand gesagt, ja, in 2-3 Jahren ist es für uns ganz normal, dass wir im Haushalt Roboter haben, Humanoiden, die uns unterstützen bei der Hausarbeit. Da habe ich es noch nicht geglaubt, jetzt glaube ich es. Aber das ist ja nur eine Richtung und gerade so in Richtung, ja, du sagst schon, Prävention, vielleicht auch Predictive-Themen, dass ich über bestimmte Werte irgendwas mit Hilfe von AI voraussagen kann, bestimmte, weiß ich nicht, Tendenzen zu irgendwelchen Anfälligkeiten oder Krankheiten. Also ich bin ja großer Fan von sowas, ich track ja auch alles, was ich tracken kann. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass Alkohol sich negativ auf meine Schlafqualität auswirkt. Das hätte ich auch so gewusst, aber
brauchst du keinen Tracker
für. Da brauche ich keinen Tracker für, aber wo es mir hilft, ist tatsächlich es ist nochmal eine zusätzliche Informationsschicht zu dem, wie ich mich fühle, wie denn meine Biodaten so sind. Ja, ist es einfach auch nur, weil ich schlechte Laune habe, habe ich heute irgendwie keinen Drive auf Sport, aber mein Körper ist eigentlich bereit dafür. Und andersrum, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin total fit, aber meine Werte sagen, nee, heute solltest du dich mal ausruhen. Ist ja schon auch spannend, wenn man dann sich nicht sklavisch nur an die Daten hält, sondern das als einen zusätzlichen Informationslayer betrachtet. Aber gerade vielleicht so Predictive Analytics oder wie auch immer man das im Gesundheitswesen nennen möchte, Prävention, das würde mich jetzt tatsächlich auch persönlich interessieren, ob es da was gibt, eine Entwicklung gibt, eine Technologie oder Unternehmen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall spannend.
Also was ich persönlich, also ich glaube, den Blutdruck-Case, den habe ich ja gerade schon genannt. Ich glaube, was so im Bereich Prävention eine sehr spannende Entwicklung ist, ist die Blutzuckermessung. Das ist was, was wir eigentlich von Diabetespatienten kennen, die eben diesen Blutzucker beobachten müssen und auch regulieren müssen. Und es immer mehr die Bestrebung gibt, diesen Blutzucker, diese Blutzuckermessung zugänglich zu machen für die breite Bevölkerung.
Ich habe es auch schon ausprobiert.
Ja, ich habe es auch schon ausprobiert. Ich fand es auch super spannend. Also eben sei es dann über einen dedizierten Sensor. So, ich hatte den 2 Wochen am Arm, so einen Sensor, wo man dann eben immer den Blutzucker scannen kann. Und natürlich langfristig auch integriert in deine Apple Watch oder in deine Garmin-Uhr. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil der Blutzucker, oder weil man rausgefunden hat, der Blutzucker ist eben auch für gesunde Personen aussagekräftig, und eine zu lange Zeit in einem ungesunden Blutzuckerbereich ist eben nicht gut und kann langfristig zu Erkrankungen führen, genauso wie eben eine zu schlechte Regulierung vom Körper, die man über solche Signale eben früher erkennen kann, als wenn man eben das vielleicht schon mehrere Jahre so gehabt hat und dann irgendwann mit Diabetes diagnostiziert wird. Also das finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich muss auch sagen, ich habe das, nach 2 Wochen war es dann auch bei mir genug. Also es war auch stressig, immer dann auf den Blutzucker zu achten, und dann schaut man auch, wenn ich jetzt was esse, wie reagiert dann mein Blutzucker. Und also ich glaube, man muss da für sich schon, wie du gesagt hast, oder so eine gute Mitte finden und darf sich auch nicht zu sehr, ich sag mal, das Leben von irgendwelchen Sensoren und Daten diktieren lassen. Gleichzeitig ist es natürlich spannende und wertvolle Informationen, die man nutzen kann.
Ein Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen wollte, weil du ja in der Schweiz sitzt, und wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass du es spannend findest, die Unterschiede der Märkte Deutschland und Schweiz. Und das jetzt nochmal in Bezug natürlich aufs Gesundheitswesen, in dem du dich bewegst. Ich kann mir vorstellen, Regulierung, Innovation versus Geschäftsmodelle ist da ein Thema. Aber was unterscheidet denn den Deutschen von dem Schweizer Markt so besonders?
Also es gibt, glaube ich, wahrscheinlich gibt es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede tatsächlich zwischen beiden Märkten. Es gibt jetzt von uns aus Versicherungssicht einen Unterschied. Das ist, in Deutschland gibt es ja private Versicherungen, und das gibt es in der Schweiz zum Beispiel nicht. Also es gibt in der Schweiz die Pflichtversicherung, die wird reguliert vom BAG, das Bundesamt für Gesundheit, und die wird ausgeführt eben von den verschiedenen Versicherern. Und so diese Trennung zwischen staatlicher und privater Versicherung, wie das in Deutschland ist, die gibt es in der Schweiz nicht. Das ist ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, denke ich, dann tatsächlich, wenn es um das Thema Innovation geht. Da schaut die Schweiz immer ganz gespannt auf Deutschland, weil Deutschland in den letzten Jahren da auch international eine Vorreiterrolle eingenommen hat, was die Gesetzgebung angeht. Deutschland hat ja viele gesetzliche Maßnahmen auf den Weg gebracht, die Digitalisierung des Gesundheitssystems unterstützen und beschleunigen sollen. Eine davon ist beispielsweise die DiGA-Liste, die DiGA-Gesetzgebung, die es Gesundheits-Apps eben ermöglicht, genauso wie reguläre Medikamente vom Arzt verschrieben und dann auch von der Krankenkasse bezahlt zu werden, wenn sie denn bestimmte Kriterien erfüllen. Und das ist auch für uns bei der CSS und auch in der Schweiz ein großes Thema. Frankreich hat da auch jetzt ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht. Und die Schweiz ist da ein bisschen hinterher. Die Schweiz ist da auch tendenziell zurückhaltender und vorsichtiger, was so Gesetzgebungen dann angeht, und schaut, glaube ich, gerade sehr genau darauf, wie das in Deutschland funktioniert und was funktioniert, was vielleicht auch weniger funktioniert. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber auch wir setzen uns dafür ein, dass das Thema in der Schweiz vermehrt diskutiert wird, und wir hoffentlich dann auch in diesem Bereich Fortschritte machen können und vom deutschen System das ein oder andere lernen können in diesem Bereich.
Das geht wahrscheinlich für den Herrn Lauterbach runter wie Öl, weil es wird ja im Deutschen, in Deutschland wird ja gerne auf alles draufgehauen, weil wir digitalisieren zu langsam, wir können nichts, wir sind dem Abgrund nahe. Und dann mal zu hören, dass da vielleicht auch ein paar ganz gute Sachen passieren von einem Experten wie dir.
Wobei das hat ja der, ursprünglich hat das der Jens Spahn, glaube ich, noch auf den Weg gebracht. Okay. Also der Herr Lauterbach ist da, weiß nicht, ob er alle Lorbeeren da für sich vereinnahmen kann.
Aber auf jeden Fall schön zu hören, dass wir da auch ein paar Sachen richtig machen in der Digitalisierung, weil ich glaube, da wird das Bild auch ganz oft viel zu dunkel gezeichnet von Deutschland. Ich glaube, es passieren ganz viele tolle Sachen auch in dem Bereich. Ja, Niklas, zum Abschluss immer noch die Frage an unsere Gäste. Auf welche Apps kannst du im Alltag nicht verzichten? Was sind deine digitalen Alltagshelferlein, die dein Leben ein bisschen besser, schöner, effizienter machen, was auch immer?
Also, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr viel am Pendeln. Ich pendel von Zürich nach Luzern. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Spotify eine ganz wichtige App, um diese Pendelzeit auch angenehm zu gestalten, wo ich natürlich dann viel Podcasts höre, natürlich euren Podcast.
Keinen anderen.
An erster Stelle, keinen anderen, genau. Und die App von der SBB, ehrlicherweise, also die Schweizer Bahn, die hat eine, wie ich finde, ganz klasse App, die super funktioniert, die ich logischerweise dann auch regelmäßig nutze. Ansonsten, ich glaube vielleicht so, was so Finanz-Apps angeht, so Banking-Apps nutze ich sehr viel, bin ich auch großer Fan von. Genau, das sind so die Sachen, die, glaube ich, im Alltag für mich eine wichtige Rolle spielen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du Oura Ring hast, Whoop und Apple Health und auf jeden Fall alles, was präventiv geht, müsste.
könnte man denken, ja. Ich habe eine Apple Watch, aber mehr nicht.
Okay. Die letzte Frage noch, was wünschst du dir, vor allem vielleicht auch mit Fokus Gesundheitswesen für unsere digitale, gesunde Zukunft?
Ich würde mir wünschen grundsätzlich, dass wir mehr über das Thema Health reden und nicht so viel über das Thema Digital Health in dem Zusammenhang. Es wird für mich immer gefühlt immer getrennt. Man redet immer von Digital Health oder vom digitalen Gesundheitswesen und dann vom Gesundheitswesen. Aber eigentlich meint es die gleiche Sache. Und ich wünsche mir, dass wir mit den digitalen Innovationen auch den Nachweis, den Nutzennachweis und den Nutzen erbringen können, dass wir eigentlich diesen Zusatz Digital weglassen können, weil er selbstverständlich wird, dass es digital ist und dass wir uns auf die Versorgung und auf den Patienten und den Nutzen konzentrieren können.
Wunderbar, perfektes Schlusswort. Am Ende geht es nicht darum, ob es digital ist oder analog, sondern ob es den Menschen hilft, ein gesünderes Leben zu führen. Und da ist erstmal die Art der Schnittstelle sekundär. Ja, Niklas, tausend Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt über das Gesundheitswesen mit Fokus digital in dem Fall. Vielen Dank.
Danke dir.